Schuss vorm Buch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Hobbitek. Ich habe da mal ein paar Gerichte vorbereitet, damit wir heute schön passend zur Fastenzeit was kochen können. Ist das so das, was du dir vorgestellt hast heute?
Ja, ich dachte auch an Calamares.
An Calamares? Wieso Calamares?
Frittiert ja nicht immer Reifen?
Ne, das ist Kalmund. Kalmund ist ein bisschen tiefer. Ich habe mir mal ein paar Autoreifen frittiert. Ne, das ist was anderes. Der Hobbitek ist Jean Pütz.
Ah.
Jean Pütz. Ja, Drogen und Essen selber gemacht.
Drogen und Essen selber gemacht? Ja. Du bist schon bei meinem Buch oder was?
Und er hatte immer, wenn er gesagt hat, ich habe da mal was vorbereitet, dann waren das immer Glutamat.
Mm.
Da kam immer, ich habe hier Mehl, ich habe Zucker, ich habe Salz und ein Schälchen Glutamat.
Wir sind schon mitten im Thema. Ich würde sagen, wir begrüßen erstmal die Leute, oder?
Ja, hallo an alle, die uns vermisst haben.
Ja, wir entschuldigen uns, dass wir eine kleinere Auszeit genommen haben, aber wie Herr Matz' Stimme schon hört, ihn hat es irgendwie ziemlich verrissen und war eigentlich nicht viel zu machen.
Nee, da war so ziemlich, es war unerhört.
Ja.
Also es wäre nicht gut gewesen.
Oder zwei Oktaven tiefer mit einigen Hustenunterbrechungen.
Ja, ich könnte jetzt wunderbar Johnny Cash singen. Also da vor ein paar Wochen hätte ich noch viel besser Johnny Cash singen können. Aber wir haben uns jetzt überlegt, damit wir wieder gut ins Thema Schuss vom Buch reinkommen. Wir besprechen ja immer Bücher mit einem Thema oder wir nehmen uns ein Thema und gucken dann, dass wir passende Bücher dazu finden. Haben uns überlegt, es ist ja Fastenzeit. Nach dem Fastelovend kommt die Fastenzeit. Und was kann man da besser besprechen als?
Kochbücher. Also ich muss sagen, wir machen ja meistens, um jetzt mal unser Konzept wieder total umzuwerfen, machen wir ja am Anfang des Jahres sowas wie January oder Dry January. Oder was auch immer und haben dieses Jahr natürlich auch mal wieder was ausprobiert, was wir euch jetzt zur Fastenzeit natürlich empfehlen wollen. Und zwar haben wir dieses Mal ausprobiert der Glukosetrick, das
von Jesse Enchospé.
Ich
habe eben noch mir von einer KI vorsagen lassen, wie man es ausspricht. Jesse Enchospé.
Ja, und wir sind wieder voll am Puls der Zeit, weil nämlich Jesse, wie ist das, glaube ich, in der aktuellen Süddeutsche Magazin oder so,
genau,
habe ich gesehen.
Wir haben aber nicht das Buch Der Glukosetrick mitgebracht, sondern wir haben Der Glukosetrick, das Praxisbuch mitgebracht.
Ja, weil wir haben ja gesagt, wir sprechen hier viel über Essen und Kochen und wir haben es für euch ausprobiert.
Und dann haben wir noch den
das weltbeste Buch. Wir haben halt gesagt, so ja klar, der Glukosetrick, schön und gut.
Aber?
Wir brauchen ja noch ein zweites dazu, vielleicht irgendwie ein anderes, alternatives Kochbuch. Und ich weiß gar nicht, wo mir das über den Weg gelaufen ist. Das Kochbuch heißt Open Wide, A Cookbook for Friends und ist von Benny Blanco. Und für alle, die Benny Blanco nicht kennen, ich kannte ihn nämlich nicht.
Es ist nicht, wie man bei der ersten Internetrecherche auf die falsche Fährte gelenkt
Fake
wird.
Fake News, sage ich
News.
Da nur.
Es ist nicht ein Sohn von
Roberto Blanco.
Roberto, sieben Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein, Blanco. Obwohl man das tatsächlich findet, was sehr schön gewesen, was ich sehr lustig gefunden hätte. Aber wir sind da auf die wirklich unfassbar spannende Biografie von Roberto Blanco gestoßen, der ein wahnsinnig spannendes Leben gehabt hat. Und ich werde recherchieren und rausfinden, ob der irgendwann mal ein Buch geschrieben hat, über das wir sprechen können, weil ich fand das absolut faszinierend.
Auf jeden Fall ist Benny Blanco auch ein Producer. Ich lese mal kurz vor, weil er hat wirklich große Leute produziert. Ed Sheeran, natürlich, Justin Bieber, Rihanna, Katy Perry, The Weeknd, Maroon 5, Sia and many more.
Die kenne ich jetzt nicht. Many More?
Many More kennst du nicht. Aber auch interessant, er ist nämlich jetzt mit Selena Gomez zusammen.
Ach, wer ist Selena Gomez?
Die Ex-Freundin von Justin Bieber.
Von Justin Bieber.
Also wer so in dem, es ist ein bisschen gemein, sie einfach nur über ihre Ex-Freunde zu definieren. Was macht sie? Nee, sie ist Schauspielerin und singt, glaube ich, auch ein bisschen, keine Ahnung.
Ich habe da noch was mitgebracht, um das Potpourri der guten Laune nochmal in eine ganz andere Richtung zu bringen. Und zwar hat mir ein Pfleger, den ich mal kennengelernt habe, ein Veganer, hat mir, als er mich dabei ertappt hat, wie ich Datteln in den Speckmantel rollte, meinte er, das eine kannst du essen, das andere ist Gift. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lasse ich die Datteln weg. Und dann haben wir gesagt, nee, er meinte schon den Speckgürtel. Und dann hat er mir gesagt, ich sollte unbedingt mal das Buch China Study von T. Colin Campbell und seinem Sohn, glaube ich, Thomas M. Campbell, lesen. China Study, eine pflanzenbasierte Ernährung und ihre wissenschaftliche Begründung. Ein relativ dicker Schinken. Und ich habe das gelesen und ich muss sagen, die Ergebnisse sind wirklich erstaunlich. Also euch erwartet eine Folge.
Ein Potpourri, würde ich sagen.
Voller Höhen und Tiefen, Highlights und Erkenntnissen, die es so auf keinem Rummelplatz gibt.
Nee, total crazy. Freue mich jetzt schon.
Ja, womit fangen wir an?
Ich würde sagen, wir berichten mal von unseren Erfolgen von der Glukosetrick, oder?
Ja, also ich kann schon mal vorwegnehmen, was ich sehr schön finde. Es ist ja das Praxisbuch. Es ist auf einen vierwöchigen Test angelegt. Und wir sind gekommen bis Tag 12.
Ja, das musstest du jetzt verraten, oder was?
Hätte ich nicht verraten sollen.
Ja, doch.
Ja, also am 13.01., das war unser letzter
Tag. Das heißt aber nicht, dass wir das Buch nicht empfehlen würden. Es ist, wir möchten einfach viel mehr sagen, wie unsere Erfahrungen mit diesem Buch waren.
Genau. Möchtest du anfangen, deine Erfahrung mit diesem Buch?
Ja, also das Schöne ist, dass sie so ein Stück weit erklärt, was der Glukosetrick ist. Nämlich, wenn man, um es irgendwie sehr einfach runterzubrechen, wenn man ein süßes Frühstück isst, dann steigt der Insulinspiegel schon sehr viel früher an und man fällt in diesen, kennt ja jeder, so eine Heißhungerattacke, einfach schon viel früher bekommt man Hunger und muss dann Mittag essen.
Da würde ich jetzt zum Beispiel aus der Erfahrung der 2 Wochen sagen,
Stimmt. Definitiv. Also sie hat hier ganz viele Praxisbeispiele, was man als Frühstück machen kann. Und da haben wir auch unterschiedliche ausprobiert. Ich glaube, wir haben da eh auch ein bisschen unterschiedlichen Geschmack. Also ich stehe ja auf diese ganzen Scheibe Brot mit Mozzarella und öligen Tomaten und bisschen Rucola drauf. Also relativ pikant zum Frühstück kann ich ganz gut. Oder auch sie hat so eine Art Paprikamarmelade gemacht mit Feta. Ich bin ganz großer Feta-Fan. Also diese Frühstücke sind wirklich toll und lecker. Und was aber auch immer klar ist, wenn man relativ lang keinen Hunger bekommt, ist ein großer Proteinanteil dabei. Sprich, Eierfrühstücke sind sehr beliebt. Also von, du kriegst irgendwelche Omelettes zum Frühstück oder 2 Eier mit irgendwie Avocado-Brot oder sowas. Mein Problem war so ungefähr, nach einer Woche konnte ich schon fast keine Eier mehr sehen, weil ich einfach das Gefühl hatte, nur noch verstopft zu sein.
Oh, Ei. Oh, ei, oh, ei. Also ich muss auch sagen, ich esse zum Frühstück sehr gerne Eier. Also Rührei oder Spiegelei. Aber auch mir war es zu viel.
Also das fand ich verrückt. Also diese Theorie, dass du dann eben, dass es mindestens 4 Stunden halten sollte, würde ich absolut, gehe ich d'accord mit. Das hat super funktioniert. Größerer Fan war ich und das ist das Einzige, was ich an Frühstück auch beibehalten habe. Also das finde ich ja immer so lustig bei unseren Experimenten, sage ich mal.
Hängen, ja.
Bleibt immer was hängen. Und gibt es ein Müsli-Frühstück quasi, wo sie Kürbiskerne, Haselnüsse, Mandeln und Pekannüsse, glaube ich. Wie heißen
ja,
die?
Pekannüsse.
Ja. Die sind quasi gemischt und man
tut die mit
Kokosöl und sehr viel Zimt, was ja auch entzündungshemmend ist, 7 Minuten im Backofen rösten und das kann man dann im Kühlschrank bis zu 10 Tagen aufheben oder so. Und dann macht man so eine 4er-Portion und das kann man dann mit Joghurt zum Frühstück essen. Und ich muss sagen, schmeckt super lecker und hält extrem lang und hat halt im Vergleich zu den anderen Frühstücken, ich meine, wir haben ja auch eine Zeit lang immer Granola selber gemacht, aber das Granola, das wir gemacht haben, ist halt auch immer mit Eiweiß gemacht worden. Das ist viel einfacher, geht viel schneller, schmeckt super lecker. Also sag mal, die erste Woche im Test, die einfach darin besteht, du darfst jetzt nur noch pikant frühstücken, die war eigentlich okay für uns. Die hat super funktioniert, würde ich ihr auch definitiv recht geben.
Man füllt dann vorne so ein kleines Tagesblatt aus, wo man dann reinschreibt, wie man sich gefühlt hat, wie stark der Heißhunger heute war und wie der Energielevel war. Und der ist über die Woche tatsächlich bei uns beiden nach oben gegangen. Also Energielevel ist auf jeden Fall gestiegen und Heißhunger ist nach unten gegangen. Woche 2, und da wurde es dann für mich zumindest schon kritisch, da sollte man immer 1 Löffel Essig am Tag zu sich nehmen.
Ich gehe mal davon aus, dass man diesen Löffel Essig nehmen sollte, um dann wieder seine Verdauung in Schwung zu bringen, die durch diese vielen Eier einfach total out of control war.
Und das ist mir, also ich fand das in Kombination damit weiter immer noch mal Eier und vielleicht haben wir es mit den Eiern auch übertrieben, aber da war es mir dann so ein bisschen zu viel und ich habe dann auch immer auch wirklich wieder Heißhungerattacken gekriegt, die ich vorher gar nicht hatte. Also das ist irgendwie bei mir, das hat das nicht so, tatsächlich nicht so wirklich gut funktioniert.
Ja, ich glaube, man kann auch alternativ, nicht wirklich, aber Zitronensaft kannst du auch machen. Wir nehmen ganz oft so eine halbe gepresste Zitrone vorm Frühstück. Das finde ich eigentlich viel besser als diese Nummer hier. Aber ja, sollte ja wissenschaftlich bleiben. Dann in Woche 3 ist der Trick, dass man pikant frühstückt, immer vor dem Mittag- und Abendessen einen Löffel Essig nimmt und zusätzlich dann immer noch einen kleinen Salat oder Gemüse vorab vor dem Essen isst. Das geht einfach so und das finde ich, das habe ich aber auch so ein bisschen beibehalten oder im Hinterkopf, weil das habe ich mich früher immer gefragt oder haben wir auch immer Witze gemacht, weil zum Beispiel die Italiener ja ganz oft einen Salat voraus essen und dann das Hauptessen. Oder manchmal bekommt man auch den Salat vorab serviert und man fragt sich eigentlich warum, aber dann ist quasi der Magen schon so ein Stück weit beschäftigt und diese Zuckerspitze wird auch weiter abgemildert. Das heißt sogar, auch wenn man Zucker essen möchte, kann man das auch tun, aber dann halt als Dessert nach einem Essen, wo man am besten eben einen Salat vorab gegessen hat. Also wenn man quasi nur seine Reihenfolge ändert von dem, wie man die Dinge isst, dann scheint man schon auf jeden Fall diese Glukosespitzen ziemlich rauszunehmen.
Und da muss ich absolut sagen, stimmt. Also wir haben das ja, also wenn ich vorhin gesagt habe, wir haben am Tag 13 den letzten Eintrag gemacht, dann heißt das ja nicht, dass wir danach es nicht mehr gemacht haben. Wir haben es nur, wir haben nicht mehr so viel Eier gegessen, wir haben es so ein bisschen, ich sag mal, ausschleifen lassen, haben aber die Sachen trotzdem noch probiert. Und da muss ich sagen, also dieses mit dem Salat vorweg oder erst was Pikantes, bevor man was Süßes isst, hat bei mir auf jeden Fall komplett dazu geführt, dass diese Zuckerspitzen, also diese Löcher,
ja,
diese Heißhunger, die waren komplett weg.
Ja,
habe ich auch tatsächlich auch jetzt nichts mehr
zu
tun. Und
spannend finde ich auch, also ich glaube, das macht halt relativ viel mit deinem eigenen Mindset, wenn du dieses Tagebuch-ähnliche Ding ausfüllst, weil man ist ja nicht so aufmerksam, wie sich das jetzt innerhalb von den 4 Wochen verändert hat oder auch, wie sich es innerhalb von einer Woche verändert hat, wenn man dann jeden Tag aufschreibt, ja, heute fühle ich mich energetischer oder heute hatte ich eben ein Hungerloch, kann man ja auch so ein bisschen beobachten, wie es weggeht. Und ich habe so das Gefühl, das machen wir, also wir frühstücken viel viel pikanter wie früher, halt nicht mehr so viele Eier, weil ich muss sagen, so wir haben ja auch mal diese vegane Geschichte gemacht, eine Zeit lang haben wir ja nur noch gar keine Joghurts mehr gegessen, sondern nur Sojagurts quasi. Da sagt sie jetzt überhaupt nichts zu. Also irgendwoher muss ja diese Sättigung kommen. Die kann sicherlich auch über das Sojajoghurt kommen. Aber ja, und dann in Woche 4 kommt noch Bewegung dazu.
Hast du eigentlich dieses überdimensional große Ei auf Seite 17 gesehen?
Nein.
Das hätte uns eine Warnung sein können.
Ja.
Ich sehe gerade ein ganzseitiges,
leg das hin, da machen wir nachher ein Foto
von. Ganzseitiges Eierbild, da hätten wir drauf kommen können.
Ja,
okay, entschuldige.
Das ist sehr eierlastig.
Ja.
In Woche 4 sollst du dich dann quasi immer noch ein bisschen bewegen nach dem Essen. Nur eine Viertelstunde, aber einfach so ein kleines bisschen bewegen. Ich muss jetzt sagen, obwohl wir so viele Eier gegessen haben, sie hat halt auch gesagt, Ziel ist nicht, dass du abnimmst bei dieser Ernährung, sondern Ziel ist es, die Glukosespitzen runterzubringen. Und mein Learning war, wir waren jetzt ja auch mal wieder in Holland unterwegs und in Holland haben wir uns ja so ein bisschen angewöhnt, nach so einem 2 Stunden Strandspaziergang uns dann irgend so eine fiese, süße Geschichte zu holen.
Eine fiese, süße Geschichte?
Ja.
Ein Essay oder eher ein Roman?
Ja, eher sowas.
Aufgeschäumtes aus...
Aufgeschäumtes, Schneckennudel, Windbeutel, kleine unterschiedliche Kuchen. Natürlich alle nicht selber gebacken, sondern vorproduziert. Also ich glaube, der ist Armageddon für
Glukoseanfällige, fürs Insulin.
Ja, für die Bauchspeicheldrüse dreht, glaube ich, total durch.
Der Albtraum jeder Bauchspeicheldrüse.
Und das haben wir ja witzigerweise fast gar nicht gemacht.
Das stimmt.
Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen, eben, man wird so ein bisschen aware. Ja?
Es hat auf jeden Fall was geändert, das möchte ich überhaupt nicht anzweifeln. Und vor allem, also diese Zuckerlöcher, die ich ab und zu mal hatte, wie so ganz klassisch so, du bist nicht du selbst, wenn du Hunger hast, die sind weg. Also das stimmt, die sind weg. Und was man auch noch dazu sagen muss, ich finde es immer, normalerweise machen wir, es hat ja einen Grund, warum wir das immer im Januar machen. Weil im Januar ist in der Regel nicht viel los. Und dann kann man sich ein bisschen mehr um die Ernährung kümmern, dann hat man auch nicht so viele Auswärtstermine, dann ist es alles viel einfacher.
Ja, und
dieser Januar.
Und, ja, aber es ist ja aber auch immer so ein bisschen, dann ist gerade Weihnachten vorbei, man hat wahrscheinlich 28 Mal Raclette gegessen oder ist irgendwie anders ernährungstechnisch untergegangen.
Aber dieses Jahr war der Januar pickepacke voll. Das heißt, wir waren sehr viel unterwegs beruflich. Und ja, das ist schwierig. Es ist echt schwierig, sowas durchzuhalten, wenn du dauernd unterwegs essen musst.
Ja, aber das ist so ähnlich wie vegan essen. Also ich glaube, das ist die größte Herausforderung bei diesen Büchern. Ich hatte das Gefühl, ich habe ja dann auch so Eiermuffins, ihr hört schon, Eiermuffins zum Frühstück gebacken, also abends schon gebacken, damit man quasi ein On-the-Road-Frühstück hat.
Stimmt, ja.
Klar, man hätte jetzt, wahrscheinlich hättest du auch zwei Brezel nehmen können, das wäre auch ein pikantes Frühstück gewesen.
Und nur mit Spiegelei drauf.
Ja, weil du dann trotzdem wieder Hunger hast, das ist ja irgendwie das total Schräge.
Also, ich würde zu dem Glukosetrick-Praxisbuch sagen, das wirkt. Also wer Probleme mit diesen Glukose, mit diesen Hungerlöchern und Zuckerlöchern hat, dem wird das auf jeden Fall weiterhelfen. Also bei mir ist es so gut wie weg.
Glukosespitze.
Glukosespitzen und die danach folgenden, diese Hungeräste, diese ganz schrecklichen, wo man so, ich muss essen. Bla.
Ja, die sind weg.
Wo man echt fies wird.
Ja, und man hat aber auch, auch diese ganz normale Reduktion sein nach Weihnachten, aber ich glaube, ich hatte dann auch 2 Kilo abgenommen. Was ich viel fand für und was ich auch, da, also ich meine hier, 2 hartgekochte Eier zum Frühstück.
Also was man, das haben wir vielleicht noch gar nicht gesagt.
Mega ästhetisch.
Praxisbuch heißt halt, hier sind fast 100, hier mit 100 super einfachen Rezepten. Also es ist ein Kochbuch,
ja,
wo für Frühstück, Mittag, Abendessen Rezepte drin sind von bis mit allem Möglichen. Und das Schöne ist, es sind wirklich alles Sachen, die man schnell gemacht hat, wo man jetzt nicht irgendwie 1000 Zutaten braucht, die man nicht im Haus hat. Also nicht irgendwelche Sondergewürze oder
sowas.
Ja, also
das muss ich sagen, das ist ein sehr, also das Cover finde ich jetzt nicht so ästhetisch, aber das Kochbuch an sich ist extrem schön fotografiert. Die Gerichte sind wirklich einfach zu machen. Ich habe ja sogar diesen Käsekuchen an meinem Geburtstag probiert. Ja. Der ist allerdings das einzige Gericht, das in die Hose gegangen ist. Lag aber daran, dass man so eine kleine Springform gebraucht hat dafür, die ich eben nicht hatte. Und dann habe ich improvisiert und das darf man nicht beim Backen.
Also eine Hüpfform statt einer Springform.
Ja.
Also ich finde, das Cover sieht wirklich so ein bisschen aus wie aus der Hobbitek. So ein Mitmachbude. So könnte auch das Cover aussehen von Stiftung Warentest.
Aber ich glaube, genau das war in dem Fall sogar beabsichtigt, weil sie es nicht als Kochbuch verkaufen wollen, sondern als
Help
yourself, keine Ahnung.
Als Beratungsbund. Vielleicht gibt es auch so eine Beratungsbund.
Ja, ich meine, wir haben ja auch, letztes Jahr haben wir, glaube ich, Baskast haben wir ja auch, ja, oder vorletztes Jahr, also von dem haben wir ja schon mehrere ausprobiert. Das fanden wir ja auch super, aber bei Baskast hat man halt immer Hunger.
Ich glaube, bei Baskast, ich glaube, dass der arbeitet an der Nullernährung.
Ja.
Jetzt trinkt er ja auch nicht mehr.
Ja, das, genau.
Ich glaube, demnächst kommt das Buch raus, so Nichts essen mit Baskast.
Ja,
so.
Das glaube ich auch.
Ja, ich glaube, der wiegt auch nur noch 20 Kilo oder so. Aber ist voll gesund. Also der ist so,
mega,
der ist fit, der Typ.
Uralt.
Wir haben letztens im Radio gehört, da musste ich wegschalten.
Ja, aber krass, er ist immer nur, ja stimmt, kein Alkohol mehr. Wahrscheinlich kommt jetzt dann auch so Outlife-mäßig, also für diese Langlebigkeit.
Luft, das neue Sitzen.
Ja, nee, jetzt muss er ja eigentlich, also wenn er auch die Dinge macht, die sie macht, jetzt muss er noch Sport reinbringen, weil in dem Buch ist ja auch noch
Sport kommt.
Und da muss ich jetzt gerade bestätigen, was an dem Buch schön ist, das ist so einmal dieses Mindset und dass man es relativ gut integrieren kann, wenn sie halt sagt, ja, dann hast du gegessen, dann gehst du noch eine Viertelstunde. Und ich mache es relativ oft so, dass ich dann esse und danach gehe ich mit dem Hund. Also nehme ich dir ihren Trick quasi auch noch mit.
Ich glaube, dass das nächste ist, was Baskast uns verkauft, Atmen ist.
Mm.
Ja, weil ein uns befreundeter und sehr lieber Osteopath, hallo Malte, hat mir letztens ein Buch empfohlen, ich weiß nicht, ich habe den Namen vergessen, ich habe es aber gelesen, es geht ums Atmen, nur ums Atmen. Und wie man durch Atmen deutlich gesünder wird und wie man mehr Luft hat durch richtiges Atmen.
Ja, das kann ich mir aber schon vorstellen, weil das ganz viele Dinge mit dir macht.
Ja, Vor allem kann jeder mal zu Hause ausprobieren, wenn ihr ganz normal atmet, also atmest aus, ein, aus, ganz normal. Und dann nach dem Ausatmen zählst du die Sekunden, bis du wirklich wieder den Drang hast, atmen zu müssen. Und umso höher diese Zeit ist, umso besser ist deine Atmung. Kann jetzt jeder zu Hause mal ausprobieren. Also ausatmen und dann einfach nicht atmen und dann warten, bis man wirklich dieses, ich muss wieder atmen, bis man das hat.
Krass.
Die Sekunden. Und wenn man da über 20 ist, dann hat man richtig gute Lunge und atmet richtig gut.
Aber ist es auch wahrscheinlich so Richtung Meditation oder so?
Geht viele Richtung Meditation. Mhm. Vielleicht besprechen wir es auch nochmal. Aber ich bin, Bas Kastwirt ist 2026. Also ich glaube 2025 ist Alkohol und Sport und 26 wird er atmen machen.
Alles klar.
So. Damit kommen wir zu Band 2 und bevor wir zu dem Höhepunkt des heutigen, der heutigen Folge in jeder Hinsicht Höhepunkt kommen, habe ich eine sehr spannende Nachricht für alle. Ich komme jetzt zu dem Buch, was mir der Pfleger empfohlen hat. China Study von der Family Campbell. Und das Interessante daran ist, ich kann euch sagen, wie ihr gesund werdet und wie ihr gesund bleibt und wie ihr sogar Krankheiten besiegen könnt, mit denen ihr noch kämpft. Zumindest steht das alles so in diesem Buch. Und ich habe lange Zeit früher mal recherchiert, alles Mögliche zum Thema Ernährung. Und das Problem bei Ernährung ist immer, du findest ja keine Studie, die halbwegs glaubhaft ist, weil wie sollen sie das getestet haben? Wenn einer sagt, hier Himbeeren sind gut gegen Husten, wie willst du das checken? Dann muss ja Leute haben, die nur Himbeeren essen und andere, die genau alles andere außer Himbeeren, bla. So. Und meistens hängt es an der Masse. Und hier, und deswegen habe ich das Buch auch gekauft, weil ich keinen Bock hatte, noch irgendeinen Ernährungsberater oder sowas zu lesen. Ich lese es einfach mal kurz vor, was hier steht, und dann wirst du auch sofort, worum es geht. In den frühen 1970er Jahren starb der Premierminister von China, Zhou Enlai, wenn er sich so ausspricht, an Krebs. Selbst von dieser tödlichen Erkrankung betroffen, rief Premierminister Zhou eine landesweite Erhebung ins Leben, um Informationen über diese Krankheit, über die man nicht viel wusste, zu sammeln. Daraus entstand eine gewaltige Datenerhebung über Sterblichkeitsraten von 12 verschiedenen Krebsarten in mehr als 2400 chinesischen Landkreisen mit 880 Millionen Menschen.
Oh, wow.
Das heißt, der hat 96% seiner damaligen Bevölkerung befragt und das alles in eine Landkarte eingetragen, die in diesem Buch auch drin ist. Und dann kann man anhand der Landkarte sehen, wo es Ballungsräume von ganz bestimmten Krebsarten gibt. Und jetzt haben die sich halt gefragt, warum, wieso, weshalb, woran liegt es? Und ich kann es vorwegnehmen. Das wirklich Spannende ist, der einzige Einflussfaktor, der es wirklich der Krebs fördert, ist alles, was nicht pflanzlich ist. Tierische Proteine, tierische Nahrung, alles, was vom Tier kommt. Und die haben es wirklich, also ich bin da ja sehr skeptisch bei solchen Sachen, aber bei solchen...
Weil du auch sehr gerne Fleisch isst.
Ja, aber bei den Zahlen, wo du dir einfach denkst, so okay, 880 Millionen, das ist viel, haben die auch zum Beispiel festgestellt, man kann ja ganz einfach sagen, ja gut, es gibt halt Regionen, die haben gar kein Fleisch. So, weil die chinesische Ernährung ist sehr pflanzenbasiert. Also ist das so wirklich so wahnsinnig aussagekräftig? Und dann haben die festgestellt, dass auch in den Regionen zum Beispiel Leute, die den ganzen Tag am Tisch sitzen, ne, das ist ja immer Bewegung und so, immer noch viel weniger Krebs haben, wenn die sich so ernähren, als Leute, die Fleisch essen und am Schreibtisch sitzen. Oder Sport machen, aber auch die, die Sport machen und sich nicht pflanzlich ernähren, haben eine viel höhere Sterblichkeitsrate an Krebs als die, die am Schreibtisch sitzen und nur pflanzlich sich ernähren. Also die haben da ganz viel gegeneinander ausgetestet und wahnsinnig viel Querverweise gemacht, um rauszufinden, woran liegt es denn jetzt eigentlich? Und der einzige Faktor, der es wirklich immer war, ist, wenn du dich vegan ernährst, hast du eine Wahnsinnschance, keinen Krebs zu kriegen und alle deine Krankheiten von Diabetes über alles, was man sonst noch so kriegen kann, runterzukriegen. Das fand ich jetzt schon in der Masse, also mit dem Masse fand ich das schwer beeindruckend. Und einen Fakt noch, dann haben wir es geschafft.
Ich finde gar nicht, dass das belehrend ist, sondern ich finde es auch mega spannend. Wir haben ja auch mal diese eine Folge gemacht, da haben wir doch extra, also ich habe diese Dokumentation mit diesen Blue Zones angeschaut.
Ja, genau. Ja.
Also, dass es irgendwie Zonen auf dem Erdball gibt, wo die Leute einfach über 100 werden, wo diese super Alten sind, das hängt ja dann auch ein Stück weit damit zusammen. Und die sind dem immer auf den Grund gegangen, warum sind da viele Leute so alt? Also, und die Zonen sind ja von Japan über, ich glaube, Sardinien oder was, wo die halt viel Olivenöl essen, zu sich nehmen. Also machen sie in ganz Italien, aber es gibt halt diese bestimmten Zonen, wo die Leute älter werden. Und da war auch das Geheimnis eben auch einmal die Ernährung und dass die alle noch was machen. Also da sind, war von bis, dass die einfach aktiv sind. Die nehmen aktiv am Gesellschaftsleben teil, die arbeiten noch auf dem Acker, die machen einfach Dinge und sind nicht, sind einfach aktiv.
Also das könnte sein, also da gibt es hier keinen Unterschied tatsächlich. Also ob du dich bewegst, ob du sitzt, ob du irgendwo in der Gesellschaft...
Aber Dr. Attila sagt doch, man muss sich, ich glaube, man muss der Unterschied, sich bewegen.
Ja, ich glaube, das könnte zum Beispiel... hier geht es ja nur um Krebs. Ja? Also wenn du Osteoporose oder sowas hast, also hier geht es fast nur um Krebs, aber auch um diese klassischen Krankheiten wie Herzinfarkt, Bluthochdruck, Zuckerkrankheit und sowas. Ne? Also diese ganzen Zivilisationskrankheiten im Grunde. Aber jetzt nicht, wie alt wirst du? Also du kannst ja, musst ja jetzt nicht unbedingt daran sterben, aber deine Chance an Krebs zu sterben ist halt deutlich geringer, wenn du dich vegan ernährst.
Ja. Wie hieß denn diese Serie auf Netflix? Die haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt.
Stable.
Genau.
Schau dir ein 800 Kilogramm schweres Kotelett.
Da ging es drum. Ich glaube, die habe ich aber auch alleine geguckt. Das waren so Zwillingspärchen.
Ja, das hast du mal erzählt. Ja.
Das waren Zwillingspärchen, die genau, also der eine hat halt eine fleischhaltige Ernährung bekommen und der andere hat eine vegane Ernährung bekommen. Und die haben die ersten 3 Monate, haben die alles unter Kontrolle gemacht, damit, also das waren gar nicht so viele, aber damit die ganzen Werte von Anfang an genommen werden. Und das haben die auch ausgelost, wer von den beiden jetzt was machen muss. Und dann haben die eben geguckt, welche Werte sich bei wem wie verbessern. Und damit es ähnlich funktioniert, weil die gesagt haben, naja, wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Leute das zu Hause alle so machen. Da haben die ihre eigenen Leben, ihren eigenen Rhythmus. Und wenn es nicht reinpasst, dann können die uns nur erzählen, dass sie das machen. Deswegen war es 3 Monate unter Kontrolle und dann nochmal 3 Monate for free. Und dann war das aber super spannend, weil die alles Mögliche gemessen haben. Und da waren eben anders unter anderem die Zuckerwerte, dann Herz-Kreislauf, wie hat sich das entwickelt, wie hat sich das Gewicht von der Person entwickelt und da waren dann alle möglichen, dann haben sie irgendwelche auch sexuellen Aktivitäten gemessen, indem sie, keine Ahnung, den Leuten Bilder gezeigt haben und dann Dioden am Körper fest und gesagt haben, ja, die Durchblutung ist bei dem und dem stärker, intensiver, bla bla bla. Also die Libido ist auch noch nach oben gegangen. Also das hatte bei den Veganern sehr viele positive Effekte.
Ja, interessant fand ich jetzt noch, und die haben einen Vergleich gemacht, auch noch mit den Amerikanern, die ja immer so ein bisschen als die fettleibigsten und überhaupt herhalten müssen. Also das fand ich wirklich spannend. Der durchschnittliche Chinese nimmt 2640 Kalorien zu sich. Der durchschnittliche Amerikaner 700 weniger.
Oh.
So, also die Menge. So, jetzt kommt's aber, was nehmen die zu sich? Die Fettgesamtmenge. Also im Prozent an den Kalorien sind bei dem Chinesen 14,5, bei den Amerikanern bis zu 38%.
Das heißt, die brauchen einfach, dreimal so viel Fett, einfach viel mehr essen, damit sie
ganz genau, die nehmen,
satt werden.
Ja.
Ja.
Und Umkehr auch, 33 Gramm Ballaststoffe am Tag bei den Chinesen, 12 bei den Amerikanern. Protein gesamt, 91 bei den Amerikanern, 64 bei den Chinesen. Und jetzt kommt tierisches Protein, China. 0,8% der Kalorien sind tierisches Protein, bei den Amerikanern 11. Also 0,8, also das 10 bis 11-fache.
Ja, ja.
Und deswegen haben die auch diesen Querverweis gemacht. Also selbst, ich formuliere es mal krass, ein dicker, unsportlicher Chinese hat größere Chancen, keinen Krebs zu kriegen, als ein durchschnittlicher Amerikaner.
Aha.
Und das fand ich schon...
Wie alt ist deine Studie?
Die Studie ist aus den 70ern.
Ja.
Und das Buch ist jetzt in der 4. Auflage erschienen. Das ist, glaube ich, gar nicht so alt. Ist von 2018. Ist die letzte, wo nochmal ein neuer Update gemacht wurde mit aktuellen Zahlen und so weiter.
Ja.
Also es ist schon krass. Man muss das Ding nicht wirklich lesen. Komplett. Weil es ist halt ein wissenschaftliches Buch. Aber die erste Hälfte reicht. Und die kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der wirklich über seinen Fleischkonsum mal nachdenken will oder wirklich krank ist. Weil wie so oft, der Autor selber krank gewesen, Bas Kass war ja auch so ein Kandidat, der hatte glaube ich auch einen Herzinfarkt oder irgendwas oder ganz schreckliche Blutwerte oder so. Hier auch, er irgendwie schwer krank, also Herz-Kreislauf, bla bla bla, und hat dann gesagt, woran liegt's, und hat dann alles in den Griff gekriegt, nur indem er auf Fleisch verzichtet und tierische Produkte verzichtet hat. Ja. Da fällt halt leider auch Käse, also im Grunde vegane Ernährung.
Ja.
Und man kann natürlich, also der postuliert hier keine Ernährung, das ist jetzt nicht einer, der sagt, du musst dazu machen, sondern er sagt einfach nur, das sind die Fakten. Und das Interessante ist, also umso höher dein Anteil an nicht pflanzlichen Nahrungsmitteln im Grunde ist, steigt deine Chance einfach immer weiter nach oben, dass du irgendwann halt Krebs kriegst. Ist natürlich immer noch eine persönliche Sache, aber es scheint wirklich der krasseste Faktor zu sein.
Ich finde es sehr spannend. Es sind ja viele Bücher, die einfach nur so Einzelaspekte dann betrachten, weil ich meine, der Glukosetrick, der geht ja jetzt sehr stark Richtung Diabetes, beziehungsweise geht dann ja vielleicht den Schritt weiter, Herz-Kreislauf, wenn du vielleicht dann auch noch dementsprechende Werte hast. Das Buch Outlife, das wir vorgestellt haben, der gesagt hat, mit Sport kannst du alles retten, der hat das schon ein bisschen gesamtheitlicher angeguckt.
Ich glaube, bei dem ist aber auch noch das Ding, wie willst du alt werden?
Ja, genau.
Also hier bei der Ernährung geht es, glaube ich, ganz viel darum, wie gesund bleibst du? Und bei dem Kollegen geht es halt auch darum, wie fit bin ich?
Ja.
Weil ich glaube, dass das, ne, du kannst ja auch, du kannst 100 sein, aber kannst dich schon seit 20 Jahren nicht mehr richtig bewegen.
Ja, das stimmt. Ja?
Und da ist der, glaube ich, also das kann man, glaube ich, zusammensehen. Und ich fand es jetzt interessant, deswegen finde ich es gut, dass wir es jetzt hier in der Fastenzeit vorstellen. Weil der ein oder andere, ich kenne ja doch viele, die es machen. Also die zumindest sagen so, in der Fastenzeit trinke ich keinen Alkohol. Oder ich verzichte auf Schokolade oder irgendwas halt. Und sich dann mal damit zu beschäftigen und einfach mal, ich sag mal so, die ersten 200 Seiten zu lesen, das Ding steht bestimmt auch in Büchereien, das muss man sich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt kaufen, aber da mal reinzulesen, um mal so einfach mal so ein Argument für sich selber zu finden, warum man und seinen Fleischkonsum und sein
Tier überdenken sollte. Ja, aber hat es dein Fleischkonsum verändert?
Schwierig zu sagen. Ich denke viel mehr drüber nach. Ich denke öfter dran, auf jeden Fall. Ich denke, jedes Mal, wenn ich jetzt Fleisch esse, denke ich mir so, und dadurch wird es weniger. Doch, ja, würde ich schon sagen. Also es ist natürlich immer situationsabhängig, weil das Problem ist ja wirklich, man wird ja total oft nicht gezwungen, aber...
Ja, es ist ein bisschen schade, dass das Angebot an vegetarisch-veganen Gerichten sich eigentlich, sag ich mal, hier im Schwabenland immer auf Kässpätzle und dann bist du aber ja schon im Vegetarischen.
Das finde ich aber noch gar nicht so schlimm. Ich finde, das Schlimmste ist, also das kenne ich aus dem Rheinland, das ist hier genauso schlimm im Schwarzwald, wenn du ungefrühstückt aus dem Haus gehst und willst dann irgendwo was Veganes kriegen.
Ja, das ist das
Allerschlimmste. Weil du kommst an die Brötchentheke, da hast du 600 Brötchen, also im Rheinland mit Mett. Und hier ist es dann meistens Salami und Schinken. Aber Käsebrötchen, schon selten genug, aber Käse ist ja auch tierisch. Und jetzt einen Brotaufstrich zu finden, der vegan ist.
Ja, also, das ist nicht so einfach.
Man kann sich ja von Brezel ernähren.
Deswegen haben wir jetzt auch, deswegen, weil die Stimmung ja jetzt schon so ein bisschen runter ist.
Nein, das muss man viel positiver formulieren. Wenn ihr irgendeine Krankheit habt oder Angst vor irgendeiner Krankheit habt oder gesünder werden wollt, dann esst einfach viel mehr pflanzenbasierte Ernährung. Weil... Deswegen empfehle ich das ja auch, dass man mal reingeguckt haben sollte. Es ist unfassbar, dadurch, dass es eine groß angelegte Studie ist, es ist unfassbar, wie groß der Einfluss der Ernährung dann tatsächlich auf diese ganzen Probleme, die ja viele haben, mit Übergewicht, Diabetes und so weiter. Gerade wenn man so die 50 überschritten hat und irgendwie der Körperumsatz sowieso zurückgeht, was man da alles hinkriegen kann.
Ja, total crazy. Hammer. Weißt du, welches Buch wir auch noch mit rein hätten nehmen können? Das haben wir, glaube ich, auch noch nie
vor. Die Grillfibel.
Ja, genau. Jetzt im Weber's Anschluss an die China Study direkt Weber's Grillfibel. Nee, Midlife Cooking.
Midlife Cooking. Haben wir das noch nie empfohlen?
Ich glaube nicht.
Ah. Okay, dann empfehlen wir es jetzt auch noch en passant.
Das empfehlen wir jetzt on top, weil Midlife Cooking ist ein Kochbuch, das sich speziell eben, ich würde gar nicht sagen, dass jetzt Ernährung in den Wechseljahren oder so, sondern einfach, wenn man älter wird, vielleicht nicht mehr so viele Kalorien verbraucht. Und die haben das sehr schön gemacht, weil je nachdem, welches gesundheitliche Problem man hat oder welche Thematik man in Angriff nehmen will, haben die oben wie so ein kleines, sieht eigentlich aus wie ein Anisstern. Und an jedem Sternenausschlag steht halt drin für Glukose, für Hormone, für was auch immer.
Ich hätte jetzt fast gesagt, du sagst für Glugscheißer.
oder auch für Klugscheißer.
Das fände ich aber richtig
ja,
gut.
Ja, also da siehst du genau, was welchen proteinhaltig oder proteinreiche Omega-3-Fettsäuren und so weiter. Das kannst du an diesem Stern ablesen. Und das Spannendste daran finde ich, dass, ich will jetzt nicht sagen, die deutsche Küche gar nicht so viele vegetarische Angebote hat, per se schon immer. Aber die asiatische Küche ja ganz viel bietet, was du ja auch schon gesagt hast. Und die eine von den beiden Autorinnen, die lebt eben auf Bali. Und deswegen sind relativ viele indonesisch angehauchte Gerichte mit dabei. Aber auch sowas wie schwarze Bohnen, was man easy bei DM kaufen kann, was ja in Argentinien ganz groß ist. Also die haben sich quasi aus den verschiedenen Ländern, und es ist nicht vegan oder vegetarisch, sondern es ist ganz gemischt, aber es hat auch viele Fischgerichte, es hat sehr viele vegetarisch und automatisch zum Teil auch vegane Gerichte drin, und die sind immer super bekömmlich, finde ich. Sind allerdings zeitaufwendiger als das, was irgendwie hier die Glukosegöttin macht.
Das Lustige finde ich immer, wenn man über das Thema vegan, also ich werde kein Veganer, das haben wir probiert, das funktioniert nicht, aber man kann Reis mit Gemüse und Nudeln mit einer geilen Tomatensauce ist vegan. So, das vergisst man ja ganz häufig. Auch Pesto. Es gibt ja 1000 Nudelgerichte,
ja,
die man essen kann.
Ja, aber bei Pesto musst du dich schon anstrengen, weil dann darf auf keinen Fall Parmesan rein, weil dann ist es nicht vegan. Da muss auf jeden Fall dann nur Pinienkerne.
Ja, das kann man ja machen. Also ja. Ich finde ganz viele Tomaten, ganz viele Nudelsoßen funktionieren super. Und Reis gibt es tausende von Gemüse. Ich habe ja, als ich in China war, 2 Wochen, habe ich nichts anderes gegessen. Morgens, mittags, abends Reis mit irgendwas. Und das irgendwas kann von bis alles sein.
Ja.
So, und deswegen, also da geht ja viel. Aber jetzt kommen wir. Also wenn jetzt die Bücher Soundtracks wären, dann haben wir jetzt Die wunderbare Welt der Amelie gehabt. Dann haben wir jetzt chinesische Zithermusik. Und jetzt kommen wir zum
Soundtrack von Benny Blanco.
Und der ist auf jeden Fall dunkel.
Ja, würde ich gar nicht sagen. Also ich meine, das Lustige ist, ich habe dieses Buch gesehen und dachte schon, das Cover sieht so sensationell aus.
Ich dachte jetzt an seine Playlist, er hat ja eine Playlist mit reingepackt.
Ja, sage ich ja auch gleich.
Das sagst du
ja
auch gleich.
Ich habe es, glaube ich, aufgrund des Covers gekauft, weil einfach so ein relativ kleinwüchsiger Mann mit sehr lockigen Haaren ein Hühnchen isst vor einem Maisfeld und die ganze Schrift ist nur rosa, lila angehaucht und open. Das Kochbuch heißt A Cookbook for Friends Open Wide. Benny Blanco with Jazz Damuk. Und wenn man es aufklappt, ist auch wieder alles rosa. Ich lese vielleicht mal kurz vor, wie er sich vorstellt. Hi, I'm Benny Blanco. I wrote this book to teach you everything I know about food, cooking and throwing the greatest dinner party of all time. I know what you are going to say, and I get it. Cooking is scary, but I promise you, once you get into it, it will be a new addiction. Slicing an onion is like taking a Xanax to me. Oder Xanax.
Xanax.
Was an dem Typ, ich habe jetzt gar nicht alles vorgelesen, aber was an dem Typ einfach super lustig ist, er ist halt eigentlich ein Producer. Und wenn man die einzelnen Kapitel schon durchschaut, haben die auch ganz wahnsinnig lustige Themen. Also ich finde, das ist das ideale Coffee-Table-Book oder wenn man das irgendjemand zum Geburtstag schenken möchte, der einfach schon alles hat, der vielleicht coole Partys gibt oder sich auch gerne mal entspannt, weil sagen wir mal so, ich glaube, eins seiner Kapitel, also auf Seite 5 oder so, sieht man nur seine Füße im Gras mit lackierten Zehennägeln.
Mit sehr aufwendig lackierten Zehennägeln.
Ja, also sehr kunstvoll alles. Auch wenn er seine Picknickbilder sind, überall nackte Füße mit drin und man denkt so, also es werden hier diverse Fetische bedient.
Oh, ist der, wie heißt der nochmal, der Monheimer Kabarettist, der türkische?
Bülent Ceylan.
Ist auch Fußfetischist.
Ja. Also der kommt hier auf jeden Fall auf seine Kosten. Die einzelnen Kapitel heißen It's a pool party. I wish I was an Italian grandma. Saucy shawarma, sorry. My big fat Greek wedding. Artsy fartsy. Take me to the cheesy rodeo. Und so weiter. Perfect picnic. Ultimative breakfast. Pops food for the soul. Healthy? Fragezeichen. Also healthy ist es jetzt nicht so unbedingt, was man hier so findet.
Also T. Colin Campbell wäre, glaube ich, nicht zufrieden.
Nee, wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber Er schreibt, das ist sein erstes Buch, das er rausgebracht hat. Und eigentlich schreibt er nur drüber, wie man die perfekte Party macht. Und zwar macht er, glaube ich, schon Partys, für die man etwas Geld braucht. Also wenn er dann seine Oyster-Rezepte da erzählt, für die Poolparty. Ich habe weder Austern noch habe ich einen Pool, weiß ich nicht.
Da können wir dran arbeiten.
Aber die einzelnen Rezepte sind schon von Pizza. Also da ist schon einiges an Junkfood auch mit dabei, bis zu ganz edel. Der Typ ist einfach so, glaube ich, so ein Kochfanatiker, so ein Kochnerd, ja, der schreibt in den ersten Kapiteln, was man für Tools braucht in der Küche. Also von Fritteuse über Airfryer über egal was. Er hat einfach alles. Er hat einfach alles. Messer, wie die Messer sein müssen, mit denen man arbeitet. Welche Soßen er empfiehlt, da sind diese ganzen Cinnamon, Toast, Crunchy, Cinnadust, Koriander, Ground, Kumin, also seine ganzen Gewürze, die er so zu Hause hat, die ganzen Must-Haves. Und dann, ich glaube in Kapitel 3, die geht, A little help from my friends geht nur über Weed. Also wie man sich auch entspannt beim Kochen.
Entspannen beim Kochen mit Weed?
Ja. Wine and Cocktails. Man findet so einiges.
Ist es ja auf Englisch, das muss man vielleicht auch mal freundlicherweise dazu sagen.
Ja.
Ist es denn jetzt eher wirklich ein Kochbuch oder ist es eher ein Lesebuch, klingt jetzt blöd, aber ist es eher was zum Lesen oder was zum Kochen?
Nee, ich glaube, es ist definitiv was zum Kochen mit so ein paar Lebensphilosophien, die er halt hat. Was weiß ich, dann erzählt er halt über ein fettes italienisches Picknick, was man dafür braucht, was wirklich wichtig ist. Er knüpft seine Geschichten halt gerne an Freunde oder an Personen, deswegen macht es ganz nett zu lesen. Dann liest du dieses mini kleine Kapitel, das man in Englisch auch hinkriegt und dann kommt halt meistens irgendein Rezept zu irgendwas. Und hier ganz schön, weil mein Opa war ja halb Italiener, und aber das Lustige war, meine Oma aus dem Rheinland konnte mega gut Meatballs machen, weil mein Opa ist, die sind zusammen nach USA ausgewandert, weil da die 6 italienischen Cousins waren, und irgendwie hat sie da dieses Meatball-Rezept aufgeschnappt, was ja eigentlich so Fleischklößchen in Tomaten sind. Und er hat Meatballs, ja, und ich muss es unbedingt ausprobieren, weil das ist so Meatballs, make 28 big boys.
Yeah.
Ja, und so sehen sie auch aus. Und dann die Rezepte, die hat er natürlich, die sind alles in, sag ich mal, amerikanischen Einheiten, aber hinten gibt es auch netterweise noch was, wo man umrechnen kann. So die Meatballs sind, hier siehst du die Big Boys, sieht schon geil aus. Sieht schon richtig geil aus. Und dann aber auch so immer schön die Zehennägel lackiert zum Essen, und dann sitzt er auf dem Rücksitz von so einem Oldtimer auf einer schwarzen Lederausstattung. Also, und isst in seinem roten Hemdchen die Meatballs. Völlig crazy. Ja, Caesar Salad, der hat auch echt so Klassiker mit drin und sagt halt so, er hat halt früher, hat er sich nicht so für Essen interessiert, und dann hat er sich den ersten Grill gekauft und das hat sein Leben verändert. Er hat halt auch so ganz perverse Sachen drin, wo du schon ein bisschen denkst, ist schon Chief's Table. Er macht hier so Homemade Pastrami Sandwich. Das sieht halt einfach nur gigantisch aus, was er da macht. Also Sandwiches sind auch dabei. Die ganzen Rezepte für Picknicke, was man da machen kann, sieht sensationell aus. Also das ist so eine lustige Mischung an Buch. Also ich habe das auch, weiß ich nicht, das hast du sowieso schon in einer Stunde durchgelesen. Nicht jedes Rezept natürlich, aber die Stories, die er dazu schreibt. Und das ist wirklich, scheint einfach ein total freakiger Typ zu sein, der sehr gerne feiert und sehr gerne für Freunde kocht.
Also ich fand deine Beschreibung am Anfang mit, es ist ein Geschenk für die, die schon alles haben.
Ja.
Fand ich sehr gut, weil also alles, was ich jetzt gesehen habe, ich habe es ja noch nicht gelesen, ich werde es jetzt die Tage dann nochmal lesen, aber alles, was ich jetzt gesehen habe, sieht auf jeden Fall so aus. Habe ich noch nicht gesehen. Und der Typ ist ja wirklich, ich finde es jetzt immer noch schade, dass er kein Sohn von Roberto Blanco ist.
Ja, ein bisschen schon, ja. Also jetzt ist er, was ich halt lustig fand, der denkt alles zusammen. Ich versuche gerade diese Tipps von ihm zu finden. Der hat so Tipps, wie man quasi die Party perfekt macht. Also sowas wie, nimm halt Stoffnapkins, also nimm Stoffservietten. Das sieht dann gleich alles viel wertiger und viel schöner aus. Arbeite an der Beleuchtung. Es können ja Kerzen sein oder irgendwie was Ähnliches, also so ungefähr, wie man sich ein bisschen Mühe gibt, es ist so absolut Instagrammable, was der macht. Alles super ästhetisch, super schön und halt auch eine lustige Mischung und halt wahrscheinlich eher für denen du es schenkst, entspannte Menschen, die mit bisschen Craziness, die Bock auf bisschen Craziness haben. Also schon witzig. Und ich meine auch seine Dankesrede an seine Verleger. Ich glaube, der ist mit sehr viel verrückten Ideen auf die zugekommen und dass die gesagt haben, ja, ey, aus dem Scheiß mach ruhig ein Buch, super.
Ist auch ein Buch, was ich finde, was man sich super ins Regal stellen kann.
Ja.
Ins Wohnzimmerregal. Also nicht ins Bücherregal, ja. So hinstellen.
Ja.
Macht was her und die Playlist.
Die Playlist ist natürlich eben, was ich schon angefangen habe zu ergänzen, der sieht es nicht nur als Essen oder als Kochen, sondern das ist so ein Event, es ist ein Lebensgefühl eigentlich so. Und dazu gehört natürlich, ich meine, er ist Producer, er hat ja irgendwie da sehr viele große Stars produced, dass man dann eine dementsprechende Playlist hat, auch eine Party-Playlist. Und wir haben die ja, als wir das Buch bestellt haben und nicht das Volk.
Durchgehen laufen lassen.
Da haben wir die durchgehen laufen lassen. Und ich muss sagen, eine meiner liebsten Party-Playlists, weil da von bis, da ist alles drauf. Und irgendwie
viel Michael Jackson, ja, aber auch Barry White und Stevie Wonder.
Ja, also dass er dazu kifft, ist einem dann schon auch klar. Aber dass es dazu Kochen Spaß macht oder in der Küche oder mit Leuten stehen, also die kann man einfach laufen lassen. Und seit ich dieses Kochbuch habe, folge ich dem auch auf Instagram und jetzt ist er ja mit Selena Gomez vorher schon erwähnt zusammen und die haben jetzt auch zusammen geben die jetzt ein Album raus, also wo sie beide singen und ich glaube, die sind verlobt, was weiß ich. Also
ein Multitalent.
Alles big time und sehr auch sehr lustig zum Folgen, weil der einfach viel, also der ist sein eigenes Lebensgefühl. Ich meine, wenn du auf der letzten Seite quasi so ein Kinderkritzelbild von dir selber als Teller hast, dann weißt du ja auch schon, dass der Typ einen ganz besonderen Stil hat. Und also ich finde es ein sehr cooles Buch. Ich weiß gar nicht, wir haben es über den bösen großen Anbieter bestellt. Es ist nämlich, glaube ich, kommt direkt aus USA, hat jetzt auch keinen deutschen Preis drauf, kostet $35. Bringt es euch, wahrscheinlich gibt es in jeder großen Buchhandlung in USA, aber...
Ich guck mal, vielleicht gibt es ja mittlerweile, wir haben es ja schon ein bisschen länger, vielleicht gibt es ja mittlerweile einen deutschen Verlag oder...
Ja, wir haben es, glaube ich, als Empfehlung. War das nicht eine Empfehlung sogar in der Zeit, im Zeitmagazin?
Also wir wollten damit mal so ganz nebenbei nochmal
reinbringen, dass wir ab und zu auch
Zeitleser
mal die Zeit
sind.
Lesen.
Ja. Wobei ich ja, wir haben jetzt tatsächlich, ich bin ja eigentlich immer recht kritisch, was Zeit angeht, weil ganz oft beim Feuilleton ist es so, wenn es in der Zeit gelobt wird, finde ich es blöd und wenn es in der Zeit zerrissen wird, finde ich es gut. Ist ja auch eine Art und Weise, wie man Kritiken lesen kann.
Ja, wie man zu Büchern kommt.
Aber ich glaube jetzt, interessanterweise, da muss ich irgendwas getan haben, weil die letzten Buchempfehlungen habe ich mal wieder gekauft und die fand ich alle gut. Die werden wir auch demnächst noch besprechen.
Vielleicht ist es einfach jemand anders.
Ja, vielleicht haben sie sich jetzt endlich mal jemand reingeholt, der nicht mehr auf dem hohen Thron des Feuilletons.
Wir können ja schon mal anteasen. Wir machen Wackelkontakt und zwar nicht den Karnevals-Fasnitz, irgendwas.
Wäre ich ein Möbelstück, dann wäre ich eine Lampe aus den 70ern. Ich glühe gern vor, ich gehe gern aus. Ja, so, das die nicht, sondern ein wunderbares
aus
Buch.
Aus die Sicherungen raus.
Unser Stammbuchhalter. Nee, unser Stammbuchhändler. Das wollte ich sagen. Unser Stammbuchhändler hat mich vor ein paar Tagen, war ich bei ihm, beim Alex Bücken, wo wir auch häufiger mal live sind, und kam auf mich zu und meinte, hast du schon Wackelkontakt gelesen? Ich meinte, ja, ich bin schon durch. Ist doch der Hammer, oder? Ist doch ein Wahnsinnsbuch. So euphorisch habe ich den noch nie gesehen.
Nee,
also der ist so richtig, der ist komplett aus sich rausgegangen. Und dann habe ich ihm noch gesagt, so, ja, ohne zu viel zu verraten, das Ende. Weil das fand ich das Schwierige bei dem Buch. Wie macht er das Ende? Und dass das Ende auch nochmal ein total geile Idee war, fand ich super. Also, das empfehlen wir, das kommt in der nächsten Folge oder in der übernächsten. Wir wissen es noch nicht genau.
Sehr gut.
Also, Freunde der Fastenzeit oder des Schmausens, damit geht wieder eine wunderbare Folge von Schuss vorm Kochbuch zu Ende.
Ja, und ich finde, man muss einfach auch mal über Kochen sprechen. Und gut gemachte Kochbücher. Ich finde es ja witzig, wenn man irgendwie umzieht und dann mal guckt, wie viele Kochbücher man hat. Und
ich hätte eine Kochsendung mit meinem Vater machen wollen.
Wieso?
Ja, weil dann hätte man die wunderbar nennen können Kochen mit Jochen. Und die hätte sich beschränkt auf Spiegelei. Der wäre ein großer Freund.
Dein Vater hat es schon damals
gewusst.
Der hat
es gewusst, ja.
Ja.
Der hatte kein Glukoseproblem. Ja. Ja, jeden Morgen ein Ei und der Tag ist dabei.
Ja.
Wunderbar. Also, wir hatten dabei Jesse Inchanson Père et Début de Royaume-Uni et du Spur mit der Glukosetrick, das Praxisbuch für alle, die mal ausprobieren wollen. Also für alle, die vor allem Probleme mit
die auf ihre Snickers verzichten möchten.
Genau, die Zuckerlöcher haben. Oder nee, wie sagt man, Glukoselöcher oder Insulinlöcher oder wie nennt man dieses Tief? Hungerloch.
Ja, man nennt das
Profi. Hunger, Ast, Hunger. Ja. Der Profi-Ausdruck ist ja. Hunger.
Nee, Glukosespitze ist, glaube ich, dann, wenn es ganz oben ist, aber deswegen hast du ja dann Hunger.
Genau. Und das zweite Buch für alle, die mal ein bisschen Hunger Hole. Die Hunger Hole Games.
Ja.
Zweite ist Colin Campbell, Thomas Campbell, China Study. Für alle, die sich mit dem Thema pflanzenbasierte Ernährung und warum man es machen sollte, beschäftigen möchten. Und dann zum guten Schluss.
Open Wide, das Kochbuch von Benny Blanco.
Weder verwandt noch verschwägert.
A Cookbook for Friends. Wer einfach nur ein saulustiges Kochbuch mit einem sehr durchgeknallten Typen haben möchte, das einfach nur ästhetisch ist zum Anschauen, und ich werde die 28 Big Boys demnächst mal in Angriff nehmen.
Wir werden euch an gleicher Stelle berichten, wie big die Balls sind. Und bis dahin, wenn es euch gefallen hat, tut uns einen Gefallen, empfehlt uns weiter.
Ja, erzählt euren Freunden und Freundinnen. Abonniert uns.
Schickt uns eine Mail, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder wenn ihr uns einen Tipp geben wollt, welche Bücher wir noch unbedingt mal lesen, ausprobieren, besprechen sollen.
Und tut uns wirklich leid, dass wir so einen langen Aussetzer hatten, aber stimmlich war es einfach nicht machbar. Nee. Der Wackelkontakt an Fasnach hatte ich halt so ein bisschen.
Hat mich rausgekegelt.
Ja.
Also wir sind in 2 Wochen wieder für euch da. Und bis dahin wünschen wir euch eine gelungene Fastenzeit.
Ja, guten Appetit.
Bis denn.
Tschüss.
Schuss vorm Buch.